Als die Morde des nationalsozialistischen Untergrundes bekannt geworden sind, waren viele Menschen schockiert und die Presse hat versucht, das, was sie jahrelang nicht gemacht hat, nämlich über die Sache zu berichten und Fragen zu stellen, nachzuholen. Mittlerweile gab es 2 Untersuchungsausschüsse, viele Veranstaltungen und ebenso viele Bücher. Und nun ist ein weiteres Buch hinzugekommen. Wolf Wetzel hat ein Buch geschrieben, der NSU-Verfassungsschutzkomplex. Wo beginnt der nationalsozialistische Untergrund und wo hört der Staat auf? Und ich freue mich, dass Wolf Wetzel die Zeit gefunden hat, heute Morgen mit mir zu sprechen. Guten Morgen, Herr Wetzel.
Ja, guten Morgen. Genau, schwierig, aber genau. Ich bemühe mich.
Es ist ja viel geschrieben worden in den letzten Monaten. Auch wir haben hier im Radio relativ viel über das Thema berichtet. Jetzt könnte ich natürlich erstmal fragen, warum braucht es denn jetzt noch ein Buch?
Genau, nein, das finde ich, vollkommen richtig, weil es wird zwar gesagt, dass viel berichtet wird, es gibt auch einige Bücher. Die meisten beschäftigen sich verständlicherweise sozusagen mit der völlig unterbelichteten und kleingeredeten Rolle von Neonazis, was seit 10, 20 Jahren antifaschistische Gruppen, antirassistische Gruppen immer wieder sagen, dass neofaschistische Gruppen stark sind, ne, dass es befreite Nationen gibt und dass staatliche Behörden das völlig kleinreden. Dementsprechend sind diese Bücher sehr darauf fokussiert, sozusagen das wieder hervorzuheben, was 20 Jahre kleingeredet wurde. In meinem Buch geht es darum weniger, weil das decken die Bücher ab. Für mich ist die viel entscheidendere Rolle, diese Frage zu beantworten, also dass es den Nationalsozialismus, ne, und das tausendjährige Reich nur 12 Jahre gab, dass das den größten Weltkrieg und die größte Verwüstung hinterlassen hat. Das ist das eine, dass in Westdeutschland, muss man betonen, die Entnazifizierung de facto eine Renazifizierung der Überlebenden war, also von Gestapo-Mitgliedern bis zu SS-Mitgliedern in allen führenden westdeutschen Institutionen. Gerade gestern gab es einen langen Bericht über den Bundesnachrichtendienst, wo generell die Elite aus 50% ehemaligen NS-Mitgliedern bestand. Auch das erklärt sozusagen im Nachkriegsdeutschland, warum neofaschistische Parteien so viel Protektion hatten. Aber was das Schlimmste ist, man kann das nicht erklären, diese Rolle des nationalsozialistischen Untergrunds, ohne die Rolle staatlicher Behörden bei der Nichtverhinderung der Terroranschläge und bei der Nichtbereitschaft der Aufklärung. Und deswegen heißt der Titel auch natürlich NSU-VS-Komplex, weil beides gehört zusammen. Und nur indem man beides bespricht und thematisiert, kommt man zu einer anderen Antwort als in den Untersuchungsausschüssen.
Jetzt haben Sie es schon gerade gesagt, es geht also nicht darum oder weniger darum, sich mit den 3 Biografien der Thüringer Neonazis zu beschäftigen, sondern den Zusammenhang zwischen neonazistischer, mörderischer Gewalt einerseits und staatlichen Institutionen andererseits zu beleuchten. Auch da stand man ja in den letzten Monaten immer mal mit offenem Mund sozusagen vor den Fakten, die auf einmal bekannt geworden sind. Da ging es um Akten, die geschreddert worden sind, da ging es um Falschaussagen, da wurden Beweise sozusagen nicht mehr aufgefunden, andere Dinge wurden nicht freigegeben, also immer wieder kam noch mal immer oben was drauf und man fragte sich, nimmt das denn gar kein Ende? Das haben die Untersuchungsausschüsse ja auch in den Blick genommen, sowohl der hier der Thüringer als auch der auf Bundesebene. Dennoch kommt der bundesweite Untersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages zu dem Ergebnis, dass es keine systematische Protegierung und Deckelung dessen gegeben hat. Warum kommen Sie denn zu einem anderen Ergebnis?
Weil der bundesweite Untersuchungsausschuss zwar in der Tat einiges an Hintergrund, an rassistischen Verstrickungen, institutionellen rassistischen Verhalten in Behörden thematisiert hat, keine Frage. Aber das Entscheidende haben Sie nicht getan und das wollten Sie nicht tun und das wissen Sie, dass sie das nicht getan haben. Ein Untersuchungsausschuss, der keinen einzigen Vormann, und es gibt namentlich bekannte, in meinem Buch führe ich 25 namentlich bekannte V-Leute, also die sozusagen bezahlte Neonazis waren, die fast am Küchentisch und bis zur letzten Minute sozusagen in der Nähe an der Seite der bekannt gewordenen NSU-Täter waren, wenn kein einziger V-Mann, kein einziger V-Mann-Führer in dem Untersuchungsausschuss befragt wird, wie nennt man das in anderen Ländern? Also wenn es um schonungslose, und jetzt meine ich im Wortsinne, lückenlose Aufklärung geht, dann hätte doch der Untersuchungsausschuss, also in allen Untersuchungsausschüssen, hätte die Rolle der V-Männer beleuchtet werden müssen, indem man sie fragt, was haben sie, und das ist der Kernpunkt natürlich meines Buches, was haben diese V-Leute ab dem ersten Terroranschlag, ab dem ersten Mord 2000 gewusst, in welcher Art und Weise waren sie involviert? Und das heißt, in der Konsequenz, in welcher Art und Weise waren staatliche Behörden davon in Kenntnis gesetzt, haben das ermöglicht durch falsche Papiere, durch Waffenlieferung, Winks an die V-Leute, dass die Polizei möglicherweise sie aufsucht. Und genau das wurde nicht gemacht. Und deswegen ist natürlich die Antwort des Bundesuntersuchungsausschusses eine Farce.
Auch viele Antifaschistinnen und Antifaschisten hätten sich nicht vorstellen können, dass das sogenannte Zwickauer Terror-Trio über mehr als 10 Jahre im Untergrund mitten in Deutschland leben konnte. Viele haben immer geglaubt, die müssen im Ausland sein. Wie sollen die hier in Deutschland sozusagen, ohne dass sie entdeckt werden, leben können? Wir sind mittlerweile an dieser Stelle zumindest schlauer. Jetzt gibt es ja auf die Ergebnisse, die man hat, auch ganz unterschiedliche Antworten. Auch mit denen beschäftigen sie sich ja. Man kann beobachten, dass gerade von staatlicher Seite die Diskussion darum auch genutzt wird, um quasi den Ausbau des Polizei- und Überwachungsstaates auszudehnen. Man sagt darum, man will Kompetenzzentren schaffen, man müsste die Kommunikation verbessern, Informationen müssten besser zusammengeführt werden. Was würden Sie dem denn entgegnen?
Dass es eine ungeheure Verhöhnung der Opfer ist. Das ist das Erste. Also die zweite Farce ist, es wird immer von Behördenchaos und persönlichen Fehlern geredet. Wenn in Deutschland, in deutschen Institutionen, irgendetwas Willkürliches passiert, wo einfach ein Behördenleiter macht, was er will, diese Behörde möchte ich sehen. Also es gibt ja Primärtugenden in Deutschland, das ist nicht nur ein Mythos. Das heißt, wenn im Bundesamt für Verfassungsschutz über 300 Akten geschreddert werden, wenn zeitgleich koordiniert in allen anderen Behörden, in Polizeibehörden, beim Bundesnachrichtendienst ebenfalls Akten geschreddert werden, wenn nicht willkürlich Akten geschreddert werden, ne? Also zum Beispiel Akten von angeblich Linksradikalen Leuten, die bei Dresden bei der Blockade beteiligt waren. Wenn das nicht willkürlich geschreddert wurde, sondern ausschließlich Akten von V-Leuten im Wesentlichen und von Blood-and-Honor-Gruppierungen, die in sehr engem Kontakt zu den NSU-Mitgliedern standen, dann war das nicht ein Behördenwirrwarr, sondern es war ganz offensichtlich etwas Gewolltes, was man koordiniert versucht jetzt zu vertuschen. Und wenn man dann am Ende sagt, die Behörden, die das gewollt haben, die das zugelassen haben, die das organisiert haben, dass man die noch perfektioniert und optimiert, dann ist das eine unglaubliche Verhöhnung der Opfer. Kein einziger Verantwortlicher bis heute ist jemals politisch oder juristisch zur Rechenschaft gezogen. Und ich erinnere immer daran, weil das in Bezug auf linke Taten selbstverständlich ist. Beihilfe zum Mord, was der Fall ist, ab 2000, wenn staatliche Behörden davon wussten, es nicht verhindert haben, diese Straftaten, beziehungsweise sie mit ermöglicht haben. Beihilfe zum Mord verjährt nicht.
Das sagt der Autor Wolf Wetzel. Wir sind im Gespräch über sein Buch, der NSU-Verfassungsschutzkomplex, das er am Donnerstagabend in der offenen Arbeit vorstellen wird. Ich habe noch eine letzte Frage. Wenn man vor 2-3 Jahren die Forderung aufgestellt hätte, dass der Verfassungsschutz abgeschafft gehört, wäre man wahrscheinlich von allen Leuten belächelt worden. Mittlerweile gibt es zum Beispiel auch von der Landtagsfraktion der Partei Die Linke gab es eine Anhörung hier in Thüringen, ein Hearing, wo es genau um dieses Thema ging, wie weiter mit dem Verfassungsschutz. Jetzt fordern ja auch viele Linke linke Gruppen, dass man den Verfassungsschutz abschaffen möge. Was ist denn Ihre Antwort auf die Erkenntnisse, die Sie in Ihrem Buch gewonnen haben? Wie soll man weiter mit diesen staatlichen Behörden umgehen?
Naja, also das Erste, ich versuche das natürlich jenseits der Forderung, die nirgendwo eingelöst wurde. Ne? In Niedersachsen hat es sogar, haben das die Grünen gefordert und als nächstes in der Regierungsbeteiligung haben sie es optimiert. Zwischen einer wohlfeilen Forderung und eine Praxis, die einen Schritt dorthin macht, ist ein riesengroßen Unterschied. Das Zweite ist, es legendiert natürlich eine bestimmte Art der Beschreibung des Problems. Man behauptet, der Verfassungsschutz habe sich verselbstständigt. Das ist die Grundannahme, die übrigens Grüne bis Antifa-Kreise teilen. Sie ist falsch. Tatsache ist, dass alle Entscheidungen, und dafür gibt es Papiere und die liegen auch dem Buch zugrunde, und das kann man ziemlich genau nachweisen. Der Verfassungsschutz hat nicht einfach so vor sich hin gemacht und alle anderen Behörden wussten nichts davon und wurden hintergangen. Das ist eine Legende und das ist eine Verharmlosung dessen, was an anderen entscheidenden Stellen passiert ist. Und man kann nachweisen, dass der Dienstweg eingehalten wurde. Und beim Dienstweg in Deutschland ist das Innenministerium der entscheidende Koordinator bzw. Zustimmer von einem Verhalten, das 13 Jahre nationalsozialistischer Untergrund ermöglicht hat. Das allerletzte würde ich sagen, Verfassungsschützer, Geheimdienste abzuschaffen, ist historisch gesehen, ist es noch nie per Gesetz passiert. Das war immer die letzte Phase eines bewaffneten Aufstandes.
Das sagt Wolf Wetzel. Starke Thesen, die er in seinem Buch versucht, mit Argumenten zu unterfüttern. Das Buch wird vorgestellt am Donnerstagabend in der offenen Arbeit. Ich habe es bereits gesagt, das Ganze geht um 20 Uhr los. Die offene Arbeit befindet sich, für diejenigen, die es nicht wissen, in der Allerheiligenstraße 8 im Hinterhaus. Und da gibt es dann natürlich die Gelegenheit, noch ausführlicher mit Wolf Wetzel über seine Erkenntnisse und seine Thesen zu sprechen. Wer also am Donnerstagabend Zeit hat und das Thema interessiert, der ist herzlich eingeladen, in die offene Arbeit zu kommen.